Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und auch von mir einen schönen guten Abend. Wir haben es eben schon gehört, schon Michel Steinbecks Debütroman Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch schlug 2016 gehörig ein. Er stand auf der Longlist des Deutschen und auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis und seither ist Michel Steinbeck zu einer sehr vielseitigen Autorin geworden. Geboren 1990 in Lenzburg, wuchs sie in Zürich auf, studierte dann am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel sowie Philosophie und Soziologie in Basel und schreibt heute Prosa, Lyrik fürs Theater, für Magazine und Zeitungen, etwa als Kolumnistin für die WOZ, die Wochenzeitung. Außerdem ist sie Mitbegründerin des Autorinnenkollektivs RAUF, das sich unter anderem für vergessene Autorinnen einsetzt. Ja, und im vergangenen Jahr ist nun Favorita erschienen. Es ist ein fulminantes Buch, wir haben es eben gehört, ein feministischer Page-Turner und ein absolutes, großartiges Leseerlebnis, mit dem sie erneut auf der Shortlist für den Schweizer Buchpreis stand. Ich habe jetzt erstmal den Lyrikband außer Acht gelassen und mich nur auf die Romane bezogen, aber ich glaube, wir werden die Frage bestimmt mit einbauen können. Ja, du hattest jetzt zwei Romane, zwei Nominierungen. Ich glaube, ja, beim dritten klappt es jetzt und damit ist jetzt schon der Druck irgendwie für den dritten nochmal erhöht. Oder wie war das für dich jetzt mit dem zweiten Roman nach diesem erfolgreichen Debüt? Also würdest du sagen, der war irgendwie schwieriger? Ist der Druck höher, die Messlatte höher oder wie ging es dir damit?
Also mit dem Schreiben des zweiten Romans. Ja, also es wurde schon ein bisschen ange, also es wurde schon eigentlich meine Antwort vorweggenommen. Es war tatsächlich so, dass ich nach dem Erscheinen des ersten Romans mich schon relativ kalkuliert dafür entschieden habe, jetzt nicht, also jetzt diesen Gedichtband zu machen. Weil das schon, also ich meine, ich war damals noch sehr jung, es war das erste Mal, ich war komplett unerfahren und diese ganze, ja, einfach eigentlich in die Öffentlichkeit geworfen werden, mehr als treten oder was da alles passiert ist, auch irgendwie mit Medien und so, das war
Ist ja dann die
sehr.
Skandalautorin noch im
Genau, und
Mittelpunkt.
es war sehr lehrreich, es war auch lustig und interessant und so, aber schon auch anstrengend und irgendwie auch auslaugend nach einer Weile. Und dann war ich schon so, okay, jetzt das nächste werden jetzt Gedichte, weil da wird das nicht passieren. Und ich glaube, es war auch, also ich habe tatsächlich schon während dem ersten Roman oder da habe ich erst angefangen, auch Lyrik zu schreiben. Und das hat sich dann, glaube ich, auch sehr in diesem Buch irgendwie manifestiert. Und ja, irgendwie war ich dann bei diesem zweiten Buch wahnsinnig frei, auch weil einfach Lyrik für mich so die freiste Form ist. Und das war wirklich sehr schön, hat sehr Spaß gemacht und ich bin schon so ein bisschen am Liebäugeln, dass jetzt nach diesem Buch
Auch wieder.
vielleicht wieder Lyrik kommt. Und das andere ist natürlich auch, dass für so einen Roman, da ich brauche da schon so irgendwie die zündende Idee und so, dass auch ein Thema, das mich einfach so nicht loslässt, dass ich da dranbleibe. Und das hat halt einfach Jahre gedauert, bis ich auf so ein Thema gestoßen bin, muss ich sagen, ja.
Also da kommen wir bestimmt eben, wie du da drauf, kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber war dann jetzt, also warst du dann jetzt erstmal irgendwie freier durch dieses, dass du dir selbst so ein bisschen durch den Lyrikband den Druck genommen hast, dass du jetzt, wobei es kommt ja bei dir hinzu, dass du jetzt bei diesem Buch Favorita eben von einem kleinen Schweizer, jetzt bei den Romanen, von einem kleinen unabhängigen Schweizer Verlag zu einem großen deutschen Publikumsverlag gewechselt hast, war das jetzt auch nochmal aufregender, weil es so eine größere Bühne oder blendet man das dann aus?
Also ich mache es generell so, dass ich erst Verlagen anbiete, wenn ich eigentlich fertig bin. Und darum war das dann gar nicht mehr so Thema beim Schreiben, weil mir das irgendwie wichtig ist, dass ich während des Schreibens wirklich sehr frei bin und machen kann, was ich will und mir niemand reinredet. Und ja, darum war das dann eigentlich der Druck, das ist dann irgendwie nicht mehr so. Ich glaube, was mir irgendwie wichtig war, aber auch noch eigentlich bevor ich angefangen habe zu schreiben, weil als es mal losging, als ich diese Geschichte hatte und so, dann habe ich eigentlich gar nicht mehr an alles andere gedacht und dann war auch nicht so dieser Druckgedanke oder so da. Aber was ich gerne habe, auch einfach für mich selber, ist eben eigentlich die Erwartungen nicht zu erfüllen und etwas ganz anderes zu machen.
Und aber dann wenden wir uns doch jetzt an der Stelle mal dem Roman zu und eben kommen wir dann auch auf den, ja, diese zündende Idee bestimmt zu sprechen. Aber wir hören jetzt gleich den Anfang des Romans. Der Roman beginnt mit einem Anruf aus Neapel. Und ich glaube, viel mehr müssen wir auch gar nicht vorwegnehmen, weil man ist eigentlich direkt mittendrin im Geschehen. Und so hören wir jetzt den Anfang.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Wir haben es hier ja mit einem ja ziemlich komplizierten Dreiecksverhältnis zu tun, also eben aus der Großmutter, der Mutter und Phila, also Lavinia, Magdalena und Phila. Was hat dich denn ursprünglich an dieser Konstellation interessiert?
Es ist immer so schwierig, wo anfangen.
Oder welche der drei war denn zuerst da?
Die kommen alle zusammen. Das ist das, ja. Respektive vielleicht schon Magdalena, die Mutter. Aber die ist auch, ja, klar, untrennbar verbunden mit ihrer Mutter. Und ja, dass dann die Tochter die Erzählerin ist, war dann irgendwie auch klar, ja.
Und die Großmutter sieht ja aber in der Mutter diese Gefahr für Fila. Und dann erfährt ja jetzt Fila durch diesen Telefonanruf eben von diesem Tod der Mutter. Und sie hat ja schon dieses Gefühl eigentlich, weil sie auch bei der Großmutter eben aufgewachsen ist in der Schweiz, die Großmutter, die aber selbst aus Italien stammt. Sie hat ja schon diese Emotionen der Großmutter so ein bisschen in sich aufgenommen, ne? Dass sie auch der Mutter so nicht so richtig weiß, wie sie der begegnen soll.
Genau, ja. Und diese letzte Erinnerung, die sie hat, die wahrscheinlich auch so zu diesem Zeitpunkt noch die stärkste Erinnerung ist an die Mutter, die ist ja auch eben, es ist dieses fast schon gewaltvolle, übergriffige, aber auch so eine Art von Liebesbekundung, die irgendwie ja auch ein bisschen bedrohlich wirkt. Gleichzeitig, also das kommt dann alles auch ein bisschen später, aber gleichzeitig teilt Fila nicht so diese Angst, die die Großmutter immer wieder äußert und diese Gefahr, die ausgeht von ihrer Mutter, das spürt Fila eigentlich nicht so. Für sie ist die Gefahr eher, dass sie, also sie zieht dann zum Beispiel weg und studiert als erste der Familie und so. Und da ist dann, spürt sie immer so diese Gefahr, boah, was, wenn jetzt die Mutter kommt und irgendwie allen klar wird, dass Fila quasi eine Hochstaplerin ist in diesem neuen Milieu, das sie sich da erarbeitet hat oder so. Und was wir jetzt gehört haben, eben dieser Anfang, dieser Telefonanruf, ist dann eigentlich auch der Beginn von Fila, dass sie eigentlich ihre Mutter kennenlernen will nach ihrem Tod, was natürlich auf eine Art unmöglich ist. aber irgendwie halt doch. Und so eigentlich so, dass sie zum ersten Mal ihre Mutter auch als erwachsene Person so wahrnehmen kann durch andere, die sie dann trifft.
Und es ist ja schon auch von Anfang an, so habe ich es irgendwie wahrgenommen, so diese Emotion der Rache mit, ne? Dass sie, als sie erfährt eben, dass also die Ärztin eben diese Zweifel an dem natürlichen Tod äußert, dass sie schon auch aus so einem Rachetrip eben, sie will ja die Mutter kennenlernen, das Leben von der irgendwie, also sie begibt sich ja auf diese detektivische Spurensuche. Und du erzählst es ja erstmal so sehr realistisch, wie sie sich dann aufmacht nach Italien. Und dann eben da diese Frauen kennenlernt. Sie kommt dann ins Prostituiertenmilieu und erfährt, dass die Magdalena, die Mutter, eher so eine Art Zuhälterin oder ja, und dass es eben dann noch Coach gibt, den Zuhälter und Ehemann von Favorita, der eben möglicherweise der Mörder auch ist. Und das, wenn ich das jetzt so erzähle oder auch man liest es anfänglich, dann denkt man ja auch, du hättest so einen klassischen Krimi-Plot da draus machen können. Stand das für dich irgendwann zur Debatte oder war das klar, das reicht dir nicht aus?
Zu Beginn wollte ich schon einen eher klassischen, oder ja, war das schon eigentlich die Idee, oder die Idee, ich will einen Fall lösen. Und das war aber eigentlich der andere Fall, der dann später im Buch kommt. Es gibt wie zwei Fälle von Frauenmorden, Femiziden. Und der erste ist eben der an ihrer Mutter, und Fila macht sich auf und will ja zuerst eigentlich sich einfach auf die Spuren machen ihrer Mutter, auch weil sie niemanden mehr hat, weil die Großmutter auch kürzlich verstorben ist und sie eigentlich komplett allein ist und auch nichts mehr zu verlieren hat und sie sehr orientierungslos auch gerade ist. Und das ihr wie einfach so, ah, das ist jetzt mal so eine Richtung, wo es hingeht. Und wie du gesagt hast, relativ schnell wird dann klar, okay, es war wahrscheinlich dieser Typ, und da lässt sich aber nichts machen, weil der auf eine gewisse Weise unantastbar ist.
Der ist ja auch Teil von so einer neofaschistischen Loge, ne? So der. Und
Wenn wir schon so viel verraten
wir
wollen.
greifen der jetzt mal vor.
Und genau, und eigentlich, weil sie da so an so Wände stößt, kommt dann eigentlich auch dieser Rachegedanke erst auf, weil eben klar ist, es wird keine Gerechtigkeit irgendwie geben. Und in dieser Ohnmacht, in der sie sich befindet, sieht sie dann irgendwie als einzigen Weg nur die Rache. Und sie stößt dann eben auf wilden Wegen auf diesen zweiten Fall, der das ist eine junge Frau, die getötet wurde, aber schon vor langer Zeit, nämlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Italien. Und dieser Fall ist bis heute nicht aufgeklärt, und sie versucht dann eigentlich eben auch, weil sie im Fall ihrer Mutter irgendwie so nicht weitergekommen ist, diesen Fall zu lösen, wie so stellvertretend für ihre Mutter auch da irgendwie Gerechtigkeit herstellen zu wollen. Und für mich, in der Entwicklung dieses Buches, war dieser Fall, dieser historische Fall tatsächlich eigentlich zuerst da.
Ja, ich glaube, das müssen wir jetzt auch mal
In der,
vorwegnehmen,
genau,
wie
in der,
du
etwas
das.
in der Konzipierung, dann genau, dass ich an einem solchen Ort war, komplett abgeschieden auf dem Land, in einer alten, ziemlich heruntergekommenen Villa oder so einem Landhaus, ein ehemaliges Jagdhaus. Und da ist im Wald eben diese junge Frau ermordet worden.
Aber erzähl noch mal, also eben du warst da ja für dieses
Genau.
Schreibstipendium und also weil das, du beschreibst es ja im Nachwort auch und dass du eben dann von diesem historischen Fall erfahren hast und du hast dann auch recherchiert und warst in Archiven, ne? Und aber wie bist du noch mal genau darauf gestoßen?
Also im Archiv war ich nicht, weil da wurde ich nicht reingelassen oder zugelassen oder so, was mich natürlich auch sehr verdächtig dünkte. Aber wie ich dann gehört habe, ist das, glaube ich, in Italien auch relativ normal. Naja, sie, also wie bin ich drauf? Sie ist allgegenwärtig da. Es ist das, wie gesagt, da ist eigentlich nichts und sie ist eigentlich die große Attraktion dieses Ortes. Und alle, die da wohnen und arbeiten, kennen sie und haben irgendwie eine Beziehung zu ihr. Und wenn du Glück hast, hast du noch einen Großvater, der sie noch gekannt hat, als er ein Kind war oder so. Und alle wollen, also ich habe dann angefangen, quasi mit den Leuten über sie zu sprechen. Und alle haben eine Meinung dazu. Und alle wissen, wer es war, alle sagen etwas oder es gibt so verschiedene Theorien, aber sonst sagen eigentlich alle dasselbe, nämlich, ja, sie war die Schönste und sie war sehr beliebt und sie war sehr offen, zu offen und dann je nachdem, wie weit sie gehen, sagen sie, ja, sie war ein Flittchen, eine Schlampe, ne, und jedenfalls, sie war zu schön und zu beliebt und darum musste sie sterben. Und je mehr ich eigentlich das gehört habe und dann auch sehr viele Zeitungsartikel aus dieser Zeit über diesen Fall gelesen habe, weil das war ein riesiges Medienspektakel, dieser Fall. Es gab zwei große Prozesse. Und über mehrere Jahre wurde wirklich dieser Fall in ganz Italien breit getreten. Das war unglaublich, also, weil das passiert eigentlich relativ selten in solchen Fällen. Und das hat mich natürlich auch sehr verwundert. So, was ist da, warum hat das diese Auf warum war das so eine große Aufmerksamkeit? Genau, und was mich aber da auch so irritiert hat bei diesen Zeitungsartikeln, wie sehr sie mich erinnert haben an die Berichterstattung heute, wenn es um Femizide geht. Und ja, so eigentlich ziemlich schnell im Zuge dieser Recherche hat sich dann so für mich herauskristallisiert, dass wahrscheinlich ein normaler Krimiplot irgendwie mich dann auch nicht mehr befriedigt. So selbst wenn ich jetzt herausgefunden hätte, wer es war, das ist irgendwie nicht mehr das, worum es mir ging. So.
Weil eben, was du webst ja dann diese Zeitungsseiten, eben, also du bist ja selber Journalistin auch und du schreibst ja dann praktisch diese Berichterstattung, wie sie eben damals, aber eben auch sehr heutig, eben wenn man das liest, diese Narrative, die, wie du gesagt hast, entweder dieses Heilige oder Hure, aber in jedem Fall ist sie eigentlich die Frau ein bisschen selber schuld und wie dann auch eben immer diese Schuld, Scham, Schande, das klebt immer so mit an diesen Frauen. Und dann eben, ich habe jetzt auch nochmal gedacht, das war es ja auch genau, was die Gisèle Pelicot jetzt auch nochmal eben mit dem, die Scham muss eigentlich die Seiten wechseln. Und wenn man sich aber diese Berichterstattung anguckt, dann ist es wirklich damals wie heute einfach immer diese geschürte Meinung auch so ein bisschen, ne? Und das machst du ja ganz, ganz deutlich auch so als Mahnung. So habe ich das auch gelesen. Oder?
Ja, also ich beim Fall Pellico bin ich jetzt nicht, also ich habe das Gefühl, es ändert sich gerade jetzt schon was. Und gerade in diesem Fall habe ich jetzt, fand ich es irgendwie differenzierter, die Berichterstattung. Aber ich glaube, gerade noch Ende letztes Jahr wurde ein junger Italiener verurteilt am Mord seiner Ex-Freundin. Und dieser Fall, den habe ich ziemlich verfolgen. Es war auch in Deutschland relativ präsent, weil er auf der Flucht in Deutschland verhaftet wurde. Und da war nicht so, und das war eben auch relativ medial so groß. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu vergleichen, weil es vielleicht halt auch, weil es auf Italienisch war und wirklich so die genau selben Wörter und halt auch dieselben Mechanismen, so dass, also nachdem er verhaftet wurde und es zugegeben hat, eigentlich sofort, die erste Nachricht, die kam, war eine Headline, es geht ihm so schlecht, und Zitat quasi seines Anwalts. Und dann wirklich einfach ein Artikel drüber, wie schlecht es ihm geht, wie leid es ihm tut und wie arm er eigentlich ist.
Und diese, diese kritisch-feministische Perspektive, die zieht sich ja durch den ganzen Roman. Wie wichtig ist dir denn auch so Gesellschaftskritik beim Schreiben?
Ich glaube, mit diesem Buch kam es einfach ganz klar mit dem Thema. Als ich begonnen habe mit, also als ich da hingekommen bin, ich hatte eigentlich ein anderes Projekt im Kopf und dann aber auf diesen Fall gestoßen bin, da war ich zuerst wirklich einfach so, Detektivin sein und jetzt diesen Fall lösen. Mhm. Und ich glaube, da hatte ich das noch weniger und dann, es ist einfach wie das immer größer geworden. Und ich glaube, war für mich auch vielleicht die größte Herausforderung oder was ich schwierig fand beim Schreiben, dass es nicht zu programmatisch irgendwie wird. Oder ich wollte auch halt ganz viele Fakten, die ich irgendwie, die mich schockiert haben und so, irgendwie da reinbringen, aber dann, wie mache ich das, dass es nicht didaktisch wird oder so.
Ja, ja.
Aber es war mir wie schon wichtig, so dass es klar wird, hey, das ist alles echt. Mhm.
Aber da ist dann ja wahrscheinlich auch dieses Schreiben, also weil der Roman beginnt, sehr realistisch erzählt und dann aber ab der Ankunft in Italien sind dann auch sehr, gut gesetzte surrealistische Elemente und bevor wir vielleicht darüber dann über dieses Schreiben von dir nochmal sprechen, hören wir doch nochmal in den Text und die zweite Stelle.
Genau, hier ist es eigentlich schon ein bisschen gekippt und manchmal fragen mich Leute so eben, wieso machst du das so oder wie, und dann sage ich, ich muss jetzt diese hier. Ach, danke. um das so realistisch zu kontextualisieren, könnte ich sagen, hier hat sie halt gerade eine schlaflose Nacht im Nachtzug hinter sich. Und das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wenn wir nicht geschlafen haben, irgendwann werden wir, also da verrückt die Realität ein bisschen. Und sie ist angekommen in Neapel. Es ist heiß und es ist ziemlich feindlich. Und sie hat jetzt ein paar unangenehme Begegnungen gerade erlebt und ist jetzt eigentlich geflüchtet.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Ja, welche Rolle spielt denn so dieses surrealistische Schreiben bei dir oder Träume, Traumprotokolle? Also führst du sowas? So ist das was dich auch fasziniert, so die andere Bewusstseinszustände?
Ja. Ja. voll. Eigentlich schon immer, oder schon immer seit ich schreibe vor allem, habe ich da, weil ich weiß nicht mehr, ob das, ich glaube, es war mein Mentor an dieser Schreibschule, es war vielleicht eine seiner ersten Aufgaben, so schreib deine Träume auf, und ich fand das so faszinierend, was da irgendwie für Welten aufgehen und was da alles passiert, wenn ich hingucke und wenn ich das eben aufschreibe, weil sonst mache ich auf und vergesse das wieder. Das fand ich wirklich so irgendwie so ein Geschenk, was mir irgendwie gemacht wird. Ich muss mir gar nichts ausdenken. Und gleichzeitig hat es, glaube ich, sehr eine Auswirkung auf, wie wir leben oder uns bewegen und Dinge sehen, wenn wir eben diese, ja, du hast es erwähnt, so quasi diese anderen Bewusstseinszustände auch zulassen und irgendwie ernst nehmen. Und da.
Und fühlst du dich dann in dem Schreiben irgendwie auch wieder freier? Also so von, so wieder, was du vorhin meintest mit der Lyrik auch, dass das so die freiste Form für dich des Schreibens ist, dass du da dann in diesem surrealistischen Schreiben oder automatischen Schreiben, nenne ich es jetzt mal, dich dann auch so ein Stück weit befreiter fühlst? Also kannst du das dann so laufen lassen erstmal?
Ich bin nicht sicher, ob sich das, also, weil ich, also du hast gesagt, mit ist quasi im Vergleich zur Realität. So, Schreiben ist ja immer nicht Realität und es ist immer auch dieser andere Zustand. Und es ist auch nicht, also hier, das ist kein automatisches Schreiben.
Nee, das ist. Aber ich meinte, glaube ich, damit, ob du dich dem dann erstmal so hingibst und dann in die Überarbeitung reingibst, oder ist es, hängt es auch ganz wahrscheinlich tagesformabhängig oder selbst das einmal so wahrscheinlich.
Ja, vielleicht eben dieses Träume aufschreiben oder so, das ist sehr stark, oder es ist wie so eine andere Phase vom Schreiben oder ein anderes, ja, irgendwie andere Gattung oder so. Das ist eher so, was ich täglich mache und notiere und so. Das sind Träume, aber auch, wie ich in der Bahn sitze oder einfach, was ich sehe, was passiert, weil. Das ist einfach so eine Riesensammlung, die sich irgendwie an ja, häuft, wo ich dann vielleicht für die Lyrik zurückgehe und mir so Sachen rauspicke. Wohingegen das Romanschreiben irgendwie schon sehr anders ist, wo.
Weil du schreibst ja jetzt gerade in dem Roman auch in so einem Wahnsinnstempo. Also das, und was sich ja dann auch auf das Lesen überträgt, also dass man ja wirklich so diese Ebenen einander durchdringen, Realität und dann wieder dieses Träumerische, dann Geister tauchen auf, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen. Also man als Lesende fliegt man ja irgendwie so durch diese Seiten. Und mich hat es auch sehr an die Neapel-Bücher von Elena Ferrante erinnert. Und das würde mich eben, glaube ich, interessieren, wie das für dich dann so beim Schreiben, ob du dann Phasen hast, wo du da wirklich auch so eintauchst und dann erst nach einer gewissen Zeit wieder auftauchst, oder ob du wirklich sehr nach deinem irgendwie Plot arbeitest.
Ja, also irgendwie beides. Also den Plot brauche ich so, dass ich wie vielleicht so Eckstationen habe, wo die Geschichte hingeht, aber was dazwischen passiert und zum Teil auch welche, wen sie jetzt auf dieser Reise da trifft oder so, das ist oft noch ganz offen und das passiert dann, also so diese ersten Fassungen ist, wenn ich jetzt zurückdenke, es ist eigentlich, also so ein bisschen cheesy, aber es ist eigentlich pure Magie, würde ich jetzt sagen. Und das ist auch so, ja, da sehnt man sich zurück, in wie gut das war, weil ja, im besten Fall das schon auch so rauschähnliche Zustände irgendwie werden.
Und eben, du schaffst es ja auch so wahnsinnig, diese Cliffhanger immer wieder einzubauen. Also, dass man halt wirklich da dran bleibt und gar nicht mehr aufhören kann, ja auch zu lesen, weil man dann doch immer irgendwie so fiebrig weiterblättert und so. Also, das finde ich ist schon also sehr, sehr großartig in diesem Roman.
Das
Und
habe ich mir auch sehr abgeguckt von Ferrante.
Und also eben, wer es noch nicht gelesen hat, da dieses Buch wird sie um den Schlaf bringen, das
Aha, ja.
kann man sagen. Jetzt nochmal, um auf diese Textstelle zurückzukommen, da verweben sich dann ja auch Mythologisches und Religiöses. Eben wir haben es dann Maria, Maria Magdalena. Magdalena ist die Favorita. Wir treffen im Roman auf Amazon eben dann wieder die Rächerinnen. Aber immer wieder neben dieser Mythologie kommt ja auch das Religiöse vor. Und was hast du für einen Eindruck, spielt das für viele oder spielt es eine Rolle für viele?
Ich weiß nicht, ob wirklich das etwas Religiöses, aber eher hier an dieser Stelle ist ja auch das Wort Bigotte vorgekommen. Mhm. Und es ist eher so, dass ihre Großmutter eine sehr kritische Einstellung irgendwie gegenüber Kirche hatte und für sie eigentlich alle, die in die Kirche gehen, Bigotte sind. Aber die Madonna ist irgendwie doch, sie sagt, die Madonna kann ich nicht verneinen. Und das ist auch ein Satz, der vieler so hängen geblieben ist, weil sie ihn irgendwie so eindrucksvoll findet, aber ihn auch nicht wirklich versteht. Mhm. Und vielleicht ist, also diese ganze Italienreise ist ja auch für viele immer so eine Suche nach Wurzeln, die ihre Großmutter, als sie Italien verlassen hat, so rigoros gekappt hat. Und ich glaube, weil einfach dieser Katholizismus da auch einfach so groß ist und so wichtig, kommt sie da fast nicht drum herum. Und auch diese, dann immer wieder auch eben diese Madonnenfigur, die doch irgendwie...
Und vielleicht ja auch Neapel als Schauplatz dann nochmal so ganz, weil da ja auch dann ganz viel so dieser Katholizismus, aber dann auch dieser Aberglaube und so, das schwingt ja auch in deinem Buch auf jeden Fall mit.
Genau, das ist es auch, was mich dann fast mehr interessiert, ist, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, es gibt in Napoli so eine Kirche, wo etwas praktiziert wird. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber das ist, sie haben da quasi die Pesttoten von der Pest in den Keller geworfen und diese ganzen Gebeine sind noch da und die sind aber sortiert nach Körperteilen und es gibt diesen Brauch, dass die Leute dahin gehen und sich einen Schädel aussuchen und dann eigentlich ja den betten und sie, dann gibt es so ganz viele Schreine, kleine, und ja, sie eigentlich diesen Schädeln dann auch Geschenke bringen und so und um spezifische Dinge bitten. Und das ist quasi im Keller einer katholischen Kirche. Und das ist eine Praxis, die verboten wurde vom Vatikan, ich weiß, vor irgendwie länger Zeit, aber es wird immer noch so ein bisschen betrieben, genau.
Und so gibt es ja, glaube ich, in Neapel auch ganz viele andere so Bräuche, die noch so weitergeführt werden.
Genau, und eben ganz viel so Aberglaube, ja. Verfluchen, Fluchlöse,
ja, genau.
Und so, ja.
Ja. Wenn, genau, eben aus dem, das ist ja auch etwas, was in dem Roman sehr stark spürbar, obwohl eben auch dann natürlich die politischen Verhältnisse beleuchtet werden, gerade mit dieser männlichen Figur, dem Coach, ist ja aber auch eine sehr starke Italien-Sehnsucht in dem Roman zu spüren. Ist das auch deine eigene?
Ja, also ich würde sagen, ich habe es mit diesem Buch recht gut irgendwie verarbeitet und es hat sich verändert wahrscheinlich meine, also diese Art von Sehnsucht, die vieler verspürt, die sehr stark meine eigene war vielleicht. Und zwar, dass sie eben, also so dieses Gefühl von, sie fühlt sich da wahnsinnig zu Hause, möchte zugehörig sein und weiß gleichzeitig, dass es eine Anmaßung ist, weil sie eben nicht da aufgewachsen ist und nicht irgendwie da lebt. Und das ist etwas, was ich um jetzt so einen Schlenker zu machen, was ich in der Rezeption dann das Buch, als das Buch rauskam, so überraschend und so schön fand, wie ich auf diese Thematik mega viel Feedback bekommen habe, von was mich so verwundert hat, auch von Leuten quasi aus erster Generation und auch nicht nur ItalienerInnen, so, weil das für mich wirklich ein Thema war, dass ich so irgendwie, es war mir immer peinlich und das habe ich eigentlich so für mich behalten. Und dann jetzt, ich glaube, es hat angefangen mit einer Cousine, die hat, was, du fühlst das auch so? Und dann aber auch Leute, die nach Lesungen oder so kommen. Das ist wirklich sehr schön. Damit habe ich irgendwie so nicht gerechnet. Und es war mir wirklich, ja, es war so ein bisschen ein peinliches Thema für mich.
Und dann aber so schön, dann, wenn man sich dann an die Öffentlichkeit traut, dass dann auch das so ein, eben so ein Verständnis oder dass man eigentlich dann wahrscheinlich sowas trifft, was ganz vielen Menschen so geht.
Ja, und ich meine, ich hätte ja nicht, es wäre dann einfach meine Figur gewesen.
Aber ja, wenn wir jetzt nochmal eben du jetzt mit deiner Lesebiografie auch da, das finde ich auch immer ganz spannend. Du eben, du hast ja jetzt gesagt, du hast dir von Elena Ferrante das so ein bisschen mit den Cliffhangern abgeguckt. Dem Roman voran steht ein Zitat von Giulietta Sapienza. Ist das auch so eine Autorin, die dein Schreiben generell oder jetzt für dieses Buch irgendwie speziell geprägt hat? Oder hast du dir da einfach über Italien auch nochmal so Infos geholt?
Also auf jeden Fall für dieses Buch war sie und Ferrante, ehrlich gesagt, wirklich sehr prägend, weil sie beide, also ich weiß nicht, ob sie Giulietta Sapienza kennen, das ist vor zwei Jahren die... quasi wurde das neu aufgelegt, die deutsche Übersetzung, und es ist ein Jahrhundertwerk im doppelten Sinne, einerseits, weil es wirklich das ganze 20. Jahrhundert umspannt und es ist einfach eine so wahnsinnige, wilde Geschichte, wo ja irgendwie so viel passiert und auch so viel drin ist und so viel Historisches und aber auch so viel Fantastisches irgendwie und Stile, also das ist ein Eklektizismus. Also das sind, ja, das fand ich wirklich so, okay, da hat sie sich was getraut und das will ich, also so, das hat mich dann auch bestärkt irgendwie in eigentlich all diesen Dingen. Und es ist auch politisch und es wird ganz viel verhandelt über die Figuren und so und das fand ich schon sehr, ja, inspirierend.
Weil eine weitere Ebene, die wir jetzt dem Publikum auch noch vorstellen wollen in deinem Roman, also ich fasse vielleicht mal ganz kurz, bevor wir die dritte Stelle dann noch hören, also es ist die Fila macht sich eben auf die Suche der Mutter in Italien, trifft dann auf diese Prostituierten, Amazonen und wird eben in diese Landvilla verschleppt. Und da ja, legen sich dann oder grätschen irgendwie so ein bisschen Albträume den Weg und sie stößt eben auf diese Geschichte dieser Sissina, die eben nach dem Krieg ermordet wurde. Und genau an der Stelle wollen wir jetzt nochmal in den Text hören.
Nochmal reinhören. Genau, also sie wird dann immer wieder eigentlich den Geist dieser jungen Frau treffen oder ihr begegnen und das ist jetzt das erste Mal und es wird auch immer in bisschen anderen Formen und so.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Da kommt ja jetzt auch nochmal so zur Sprache, dass die Gewalt eigentlich nach so einem Femizid eben mit dem Tod gar nicht mal aufhört, sondern dann in diesem, also wie Sisina das jetzt weiterträgt, sondern eben in dieser Geschichte, diesem Narrativ drüber eigentlich genau nochmal weitergeht, ne, was wir vorhin auch schon besprochen haben. Und eben, das ist, glaube ich, ja ein neben dem Femizid, dieses zentrale Thema des Buches, dass du eben anhand der Lebenswege von Frauen ja, beispielhaftes Wirken patriarchaler Muster eigentlich aufzeigst. Und jetzt in der Sequenz nochmal dann auch so Elemente der Schauererzählung mit reinkommen. Phila sieht dann den Geist von Sisina. Glaubst du denn an Geister?
Ja. Also ja, als ich an diesem Ort war, hätte ich mir sehr gewünscht, dass ich da sehr stark nicht glaube. Ja.
Aber erzähl mal, bist du dann auch unter die Geisterjägerin gegangen?
Nicht so direkt. Also es gibt auch eine Szene, wo sie quasi mit professionellen Geisterjägern sich da auf die Suche macht. Und die gibt es tatsächlich. Also dieser Ort ist ein so Hotspot für GeisterjägerInnen, weil auch das Dorf, das mal zu diesem Anwesen gehört hat, heute ein Geisterdorf ist. Und also da einfach niemand mehr wohnt, weil es eben ein Erdbeben gegeben hat. Und dieses Dorf, das eigentlich aus einer Straße besteht, so eigentlich an eine Klippe gebaut ist und beim nächsten Erdbeben ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das alles runterstürzt. Darum mussten alle umgesiedelt werden und die Häuser stehen da noch, aber halt ja so ohne Fenster und die Türen sind offen und es ist schon sehr geisterhaft, weil auch viele Möbel und so noch drin sind und zum Teil noch irgendwie ein Kartenspiel auf dem Tisch. Also es ist wirklich so. Ja, die Leute sind gegangen und nicht mehr zurückgekommen. Und es lebt aber noch eine Person da. Und ja, ihr dann zu begegnen, war auch sehr, sehr geisterhaft. Aber genau, die Geisterjagd, das habe ich, oder so wie sie im Buch ist, habe ich nur auf YouTube gesehen und das hat mir gereicht. So, es ist kompletter Blödsinn, eh, aber es hat mich trotzdem so arg gegruselt.
Und wie muss man sich das so eure Tage und Nächte vorstellen? Also war
Also,
das schon Thema auch, das
ja, es ist omnipräsent,
Präsent.
wirklich an diesem Ort. Und zum Glück war ich nicht alleine in dieser komischen Villa, sondern mit anderen MitresidentInnen, KünstlerInnen. Aus der ganzen Welt und das war schon interessant, wie sich alle so ein bisschen ja, damit auseinandergesetzt haben. Aber ich wo, also ja, sie haben sich schon auch sehr lustig gemacht über mich, weil ich da schon sehr obsessed wurde damit. Und meine Geisterbeschwörung war wirklich eher so im Schreiben, dass ich eigentlich schreibend versucht habe, vor allem ihre Stimme, ja, irgendwie, ich wollte halt herausfinden, wie war sie und wie war es denn wirklich und was sagt sie eigentlich dazu und so. Und
Also bist du dann mit Sisina auch in so eine Art Dialog getreten?
ich hab's versucht, ja. Und es ist, ja, für mich als Stadtkind, das so zu tun in so dieser einfach Naturumgebung, war schon, also dann kommt halt ein Wind und es quietscht und irgendwie die Bäume bekommen Gesichter und so. Also hat schon auch relativ gut funktioniert.
Also du konntest dich da so voll reingeben.
Aber ich habe sie zum Beispiel nie gesehen. Also es gibt viele Geschichten von Leuten, die da waren, die auch nichts von ihr wussten. Und die sie aber irgendwie gesehen haben. Oder ich glaube, das, ja, das meint, das, was, ja, dass die Leute wurden an den Fußsohlen gekitzelt. Das ist irgendwie so, das passiert immer wieder in diesem einen spezifischen Zimmer. Und ja, also eigentlich, als wir abgereist sind, haben sie uns auf der Fahrt, als sie uns quasi mit dem Auto zum Bahnhof begleitet haben, da hat die eine, die da arbeitet, hat gesagt, so, und jetzt wollt ihr wissen, in welchem Zimmer es am meisten spukt. Und dann ist sie eigentlich erst gekommen mit all diesen Geschichten. Und es war so, oh mein Gott, zum Glück hast du das nicht früher erzählt. Ja.
Bewirbt sich noch jemand auf dieses Stipendium?
Bestimmt, es ist toll. Es ist toll und ich glaube, man kann da auch sehr resilient sein dagegen. Also ich habe mich schon auch sehr darauf eingelassen.
Und das war ja auch wichtig für dein Buch und um die beiden Fälle miteinander in Einklang zu bringen. Beim Blick auf die Uhr, die Zeit ist jetzt schon etwas fortgeschritten und eben, man kann vielleicht abschließend sagen, es sind exemplarische Fälle, aber eben die Gewalt an Frauen, die findet überall, jeden Tag statt. Und gerade heute kam es ja zu einem historischen Schulterschluss, also wenigstens eine gute Nachricht an diesem Tag. Und ja, also ich, wie gesagt, ich kann mich, wiederhole mich gern, ich empfehle die Lektüre wirklich sehr, sehr. Der Büchertisch steht bereit. Michelle Steinbeck wird auch noch gerne signieren. Und ich bedanke mich sehr für ihr und euer Kommen und ein ganz herzliches Dankeschön bei dir, Michelle, für das
Danke dir.
Gespräch, dein Hiersein. Und jetzt bitte einen ganz warmen, herzlichen Applaus für Michelle Steinbeck.
Danke. Und dich.